Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Im März beschäftigen wir uns mit dem Schwerpunkt Finanzierung in Krankenhäusern. Dazu erscheint in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement ein Schwerpunkt im Heft. Und auch in dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Finanzierung. Mein Name ist Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement. Die finanzielle Situation ist nicht nur wegen Corona angespannt. Viele Häuser schreiben rote Zahlen. Über Wege aus dieser Situation sprechen wir mit unserem Experten, Herrn Dr. Florian Kaiser. Er studierte Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth sowie berufsbegleitend Datenanalytik im Gesundheitswesen an der University of Cambridge. Derzeit ist er als Unternehmensberater bei der Oberende AG tätig. Außerdem übernimmt er Lehrtätigkeiten an der Charité Universitätsmedizin Berlin und Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Herr Kaiser, schildern Sie uns doch in einer kurzen Anekdote, welche idealistische, gesundheitsökonomische Grundhaltung Sie in Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang begleitet hat.
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich würde wahrscheinlich aus meiner Erfahrung, die ich so bisher mitgenommen habe, als meine Grundhaltung annehmen, zu sagen, dass es keine endgültige Meinung, keine endgültigen Systeme gibt, sondern alles sich immer im Fluss befindet und weiterentwickelt. Das ist gerade im Bereich der Gesundheitsökonomie, wenn wir jetzt beispielsweise an Vergütungssysteme denken, an Anreizsysteme denken, ein wichtiges Thema, weil es auch da, es gibt nicht das ideale, das universale Vergütungssystem, was in allen Bereichen passt, sondern es muss immer auf die jeweilige Situation, auf die jeweiligen Systeme und auch auf die Teilnehmer, die in diesem System im Gesundheitswesen ja vorhanden sind, abgestimmt sein. Und von daher würde ich sagen, wenn man es in zwei Worten zusammenfasst, offene Geisteshaltung.
Vielen Dank für den Einstieg und dann gehen wir auch direkt noch ein bisschen tiefer in das Thema, denn wir haben ein paar Fragen an Sie vorbereitet, mit denen wir gerne den Hörerinnen und Hörern das Thema Krankenhausfinanzierung noch etwas näher bringen wollen. Und da haben wir gleich zu Beginn ein Statement. Korrekte Dokumentation, korrekte Codierung, kein Finanzierungsproblem im Krankenhaus. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Ja, das würde die Krankenhäuser sicher freuen, wenn das so wäre. Und es wäre bestimmt auch systemseitig erstrebenswert, wenn man voraussetzt, dass man eine effiziente Leistungserbringung und eine gute Qualität hat und dann noch korrekt dokumentiert und codiert und die Finanzierung dann passt, wäre das natürlich was durchaus erstrebenswert wäre. Wenn man sich jetzt aber mal die aktuelle Lage anschaut und auch mal abstrahiert von der Corona-Pandemie, auf der wir auf der einen Seite Erlösausfälle hatten, auf der anderen Seite aber eben auch durch diese Ausgleichszahlung Zusatzerlöse, schreibt trotzdem rund die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland rote Zahlen. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sicherlich noch ein paar mehr. Und es wäre jetzt unwahrscheinlich anzunehmen, dass rund die Hälfte der Krankenhäuser in diesem Umfang unzureichend dokumentieren und codieren, dass es zu diesen extremen Verwerfungen führen würde. Wenn man sich dann mal anschaut, wo denn vielleicht noch andere Probleme liegen könnten, kommt man relativ schnell in den Bereich der Betriebs- und Investitionskosten. Also auf operativer Seite im Bereich der Betriebskosten haben wir jetzt gerade in der Pandemie gesehen, dass die Fallzahlen relativ stark gesunken sind und auch die meisten Experten sich einig sind, dass wir nicht mehr auf das sogenannte Vorkrisenniveau kommen werden. Und insbesondere Grund- und Regelversorger, aber natürlich auch alle anderen Krankenhäuser sind davon stark betroffen. Wenn man jetzt sich diesen durchschnittlichen Grund- und Regelversorger einmal anschaut, haben wir dann am oberen Ende des Fallspektrums Fälle, die wegfallen werden, zum Beispiel durch Mindestmengen, durch Strukturvorgaben, die zunehmen. Und das ist, da dürfen Sie mich auch nicht falsch verstehen, sicherlich gut und sinnvoll, trotzdem eine große Herausforderung für die Krankenhäuser. Und am unteren Ende werden auch Fälle wegfallen durch die Ambulantisierung, genauso ein Punkt, der sicherlich sinnvoll und auch erstrebenswert ist. Auch auf Seiten der Kostenträger ist es so, dass diese Fehlzahlungen nicht hundertprozentig ausgeglichen werden können. Gerade gestern kamen ja die aktuellen Zahlen raus, die gezeigt haben, dass die Krankenkassen im letzten Jahr ein Rekorddefizit hatten von 5,7 Milliarden Euro. Und diesen neuen Höchststand werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter überbieten, sodass hier auch wahrscheinlich nicht die Lösung kommen kann, nicht die Rettung kommen kann. Noch auf Investitionskostenseite, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, kommen die Länder den Investitionsverpflichtungen leider nicht vollumfänglich nach. Das hat ja zuletzt der Bundesrechnungshof im Jahr 2020 nochmal aufgezeigt. Und selbst Länder wie Bayern, wo wir eine relativ hohe Förderquote von 60-80% in der Regel haben, heißt es aber immer noch, dass 60-80% keine 100% sind und hier eben dann Finanz- und Investitionslücken bestehen. Wenn wir jetzt aber mal zurück zu der Frage kommen, Dokumentation und Codierung. Das ist sicherlich ein hochrelevantes Thema. Wenn man jetzt mit Krankenhausgeschäftsführern aktuell spricht, kommen einem insbesondere zwei Themen immer wieder entgegen. Das sind einmal die Strukturprüfungen und zum anderen das Pflegebudget. Die Strukturprüfung hatten ja im Rahmen des MDK-Reformgesetzes das Ziel, sowohl den medizinischen Dienst als auch die Kliniken zu entlasten, um diese Einzelfallprüfungen. Was dann allerdings passiert ist oder was wir jetzt leider in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass dieser Dokumentations- und Verwaltungsaufwand, der innerhalb dieser Strukturprüfung ansteht, auch extrem hoch ist. Und so in den kleinen Krankenhäusern diese Ordner, die man da einreichen muss, mehrere Regalmeter füllen, was zum einen, wie gesagt, einen hohen Aufwand darstellt. Zum anderen haben wir aber auch gerade jetzt im konkreten Bereich Herausforderungen bei den Ausgestaltungen dieser Strukturkriterien des OPS-Kataloges. Hier gibt es zum einen immer noch Interpretationsspielräume für die Gutachter. Das wurde jetzt zum Teil schon geschlossen und konkretisiert, aber eben leider immer noch nicht vollumfänglich, was dann im Ergebnis dazu führt, dass wir relativ viele Rechtsstreitigkeiten sehen, aber auch eben Planungsunsicherheit für die Vergütung für erbrachte Leistung von den Krankenhäusern haben. Auf der anderen Seite, oder vielleicht noch ein anderes Thema, ist das Pflegebudget. Da sind leider auch viele der befürchteten Probleme eingetreten, die man vorab schon prognostiziert hatte. Wir wissen immer noch nicht hundertprozentig genau, was ist denn jetzt eigentlich Pflege am Bett? Was sind außertarifliche Kosten, um jetzt nur mal zwei Themen zu nennen? Und problematisch ist insbesondere, dass immer noch ein Teil der Krankenhäuser für 2020 kein Pflegebudget vereinbart hat. Und wenn man weiß, dass das Pflegebudget ungefähr 20% der betrieblichen Erträge von Krankenhäusern ausmacht, kommen wir natürlich relativ schnell in doch hochproblematische Finanzlagen der Krankenhäuser, die ja, wie wir gerade eingangs ja gesagt haben, sowieso schon relativ angespannt ist. Insgesamt muss man dann leider sagen, dass die Finanzierungsprobleme klar vielschichtig sind, zum einen aber auch im Status quo aktuell keine richtige Lösung oder Besserung in Sicht ist, wenn man jetzt von den aktuellen Maßgaben und den aktuellen Systemen, in denen wir eben arbeiten, ausgeht.
Jetzt kommen wir gleich mit noch einem Vorwurf, der hin und wieder gerne mal besteht, nämlich das aktuell bestehende Abrechnungssystem medizinischer Leistungen in Krankenhäusern verleitet zu einer Monetisierung der Medizin. Leidet darunter dann die Qualität der Patientenversorgung?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die immer wieder aufkommt. Und vielleicht vorab eine kleine Einordnung des Begriffs Monetisierung, Ökonomisierung, was hier im Endeffekt erstmal auf dem ökonomischen Prinzip aufbaut und nur darauf abstellt, wie man also mit knappen Ressourcen möglichst effizient umgehen kann, um ein gegebenes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Was, wie wir gerade gehört haben, allgemein bestimmt sinnvoll ist, also effizient mit den knappen Mitteln umzugehen und vor dem Hintergrund dieser finanziell angespannten Lage der Krankenhäuser im Speziellen bestimmt noch mehr. Und Vergütungs- oder Abrechnungssysteme wie eben das DRG-System haben ja dann in diesem Kontext den Zweck, über Anreize, die gesetzt werden, die Akteure zu einem gewissen Handeln zu leiten und gewisse Ziele zu erreichen. Und was ich, und das habe ich ja in meinem Statement im Eingang auch schon gesagt habe, immer wieder zeigt, ist, dass es kein perfektes, universales Vergütungssystem gibt, was immer passt. Es gibt verschiedene Anforderungen, verschiedene Situationen, in denen man eben darauf reagieren kann mit verschiedenen Vergütungssystemen. Das heißt im Ergebnis, dass auch das DRG-System, was wir aktuell haben, sicherlich nicht ideal ist. Und wenn man jetzt mal im Konkreten auf diesen Monetisierungs-Ökonomisierungsvorwurf jetzt mal überspitzt formuliert eingeht, ist das natürlich oder ist primär damit gemeint, dass wir zu viele, in Klammern, unnötige Behandlungen in Deutschland durchführen. Und wenn man sich jetzt mal diese Anreizstruktur anschaut, ist das auch grundsätzlich naheliegend, dieser Vorwurf, weil der Anreiz in einem fallpauschalisierten Vergütungssystem ja folgender ist, dass sofern ein positiver Deckungsbeitrag vorliegt, mehr Fälle auch einen höheren Gewinn zur Folge haben. Oder allgemein formuliert, man soll möglichst viele Fälle erbringen und eine möglichst effiziente Behandlung je Fall erzielen. Was, solange die Qualität stimmt und solange eine medizinische Indikation für den jeweiligen Fall, für die jeweilige Behandlung vorliegt, auch durchaus erstrebenswert ist und auch, wenn das so gesteuert werden kann, ist eine sehr effiziente Behandlung. und einen, wie eingangs gesagt, ökonomischen, effizienten Umgang mit den Ressourcen zur Folge hätte. Und ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen bezüglich der Frage der Patientenversorgung, weil was wir jetzt auch zuletzt in der Pandemie gesehen haben, wir haben Krankenhausmitarbeiter, die wirklich großartige Arbeit leisten, deren Interesse bei den Patienten und deren Versorgung und guter Versorgung liegt. Und auch diese befürchteten blutigen Entlassungen, von denen wir immer wieder gehört haben, auch das ist ja weitgehend nicht eingetreten. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich teilweise und mit gewissen Indikationsspektrum, gerade im Bereich der Endoprothetik, schon sehr viele Behandlungen durchführen und viele der Behandlungen auch stationär durchgeführt werden, die in anderen Ländern, sei es jetzt Dänemark, Niederlande, die sind ja immer diese klassischen Beispiele, schon ambulant erbracht werden und auch sehr gut ambulant erbracht werden. Wenn man jetzt also daraus mal zwei Herausforderungen konkret formulieren würde, wäre das für mich zum einen, dass wir in unserem jetzigen Vergütungssystem die Qualität und insbesondere die Ergebnisqualität der erbrachten Leistungen in der Vergütung kaum berücksichtigen. Wenn Qualität berücksichtigt wird, dann meistens über Strukturvorgaben, beispielsweise diese Pflegepersonaluntergrenzen. Das heißt, wie viel Pflegepersonal muss sich mindestens um einen Patienten kümmern? Oder auch die Mindestmengen, das heißt, die Mengen, die mindestens erbracht werden müssen, damit man eine gewisse Behandlung durchführen darf. Und auch das sind extrem sinnvolle und auch empirisch belegt sinnvolle Maßnahmen, um die Qualität der Behandlung zu steigern. Aber es ist eben nicht direkt eine Messung der Ergebnisqualität. Das fehlt weiterhin. Und zum anderen haben wir eine, wie eingangs ja schon gesagt, eingeschränkte oder nicht vollumfängliche Investitionskostenfinanzierung, die zumindest den Anreiz setzt, diese entstehenden Finanzierungslücken durch Investitionskosten zu schließen. Das heißt, aus den Betriebskosten, aus den DRG-Erlösen erfolgt eine Querfinanzierung hin zu den Investitionskosten, was a nicht zweckdienlich ist, nicht zweckgerecht ist und b auch dann nicht dem Ziel der Patientenbehandlung direkt zugutekommt. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass aus meiner Sicht eine weitgehende Einigkeit besteht, dass das DRG-System, wie wir es jetzt haben, besser ist als der Vorgänger, also besser als die Selbstkostendeckung mit tagesgleichen Pflegesätzen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben eine deutlich transparentere Leistungserbringung, wir haben eine effizientere Leistungserbringung. Aber, und da haben auch alle Kritiker sicherlich recht, haben sich in den letzten, ja mittlerweile sind es ja fast 20 Jahren, gezeigt, dass in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht. Und wenn man jetzt mal den nächsten Schritt geht und sich überlegt, na, wie könnte denn das Vergütungssystem der Zukunft aussehen? Und wenn man mal die Meinung der Experten da zusammenfasst, ist wohl aktuell die realistischste Variante, dass wir eine Dreigliederung haben könnten. Das heißt, wir haben zum einen eine leistungsmengenneutrale Grundfinanzierung der Vorhaltekosten in Abhängigkeit von der Versorgungsstufe. Dann haben wir eine leistungsmengenabhängige Komponente, wie jetzt das DRG-System, das eben mit der Fallzahl variiert. Und zu guter Letzt dann eine Qualitätskomponente, die dann die Behandlungsqualität je Fall berücksichtigt, also so eine Art Dreiklang. Ziel davon ist, wie gesagt, diese starke Kopplung zwischen Leistungsmenge und Vergütung, die wir aktuell haben und die auch durchaus Vorteile hat, aber eben auch gewisse Fehlanreize setzen kann, ein bisschen abzuschwächen, die Vorhaltekosten stärker zu finanzieren und eben auch die Ergebnisqualität mit in die Finanzierung reinzubringen. Sodass meine Meinung wäre, ja, das Vergütungssystem ist nicht ideal. Es gibt nämlich kein ideales Vergütungssystem. Das haben wir jetzt ja eingangs schon jetzt mehrfach, oder ich habe das jetzt schon noch zum Besten gegeben aus meiner Sicht. Aber ich denke, dass wir das Vergütungssystem, wie es heute besteht, so weiterentwickeln können, dass die Patientenversorgung noch besser wird.
Und an dieser Stelle möchten wir dann auch direkt noch mal ein bisschen näher auf die Fallpauschalen eingehen. Denn können jetzt Hybrid-DRGs schon ein Weg aus diesem Dilemma sein?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht mal vorab, was sind denn Hybrid- oder Hybrid-DRGs überhaupt? Und die Idee dahinter ist, dass wir Leistungen unabhängig, ob sie ambulant oder stationär durchgeführt werden, in gleicher Höhe vergüten. Und gleich vorab nochmal eine Klammerbemerkung. Es geht hier dann explizit nicht nur um ambulantes Operieren, sondern tatsächlich weitergefasst um ambulante Leistungen. Was das dann heißen soll, darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Aber es entsteht dann somit mit diesen Hybrid-DRGs sozusagen ein neues sektorübergreifendes Entgeltsystem, ambulant und stationär vereint, bei dem aber auch die gleichen Voraussetzungen, gleichen Anforderungen, was die fachliche Befähigung betrifft, was aber auch organisatorische, hygienische oder technische Voraussetzungen betrifft, gleichzieht. Die große Frage, die sich dann natürlich immer stellt, wenn man über diese Hybrid-DRGs spricht, ist, ja, wie hoch wird denn die Vergütung ausfallen? Weil das ja damit steht und fällt ja diese ganze Idee dieser sektorübergreifenden Versorgung. Und das ist leider noch nicht ganz klar. Naheliegenderweise wird es wohl irgendwo zwischen der EBM-Vergütung als untere Grenze und DRG-Vergütung als obere Grenze liegen, was uns jetzt immer noch nicht allzu viel weiterhilft. Aber wenn man sich jetzt mal das Ganze ein bisschen genauer anschaut, und wir haben bei Oberende mal eine Auswertung gemacht im Bereich des ambulanten Operierens, und da hat sich eben gezeigt, dass die Vergütung im Bereich ambulanten Operierens etwa 60-70% unterhalb der DRG-Erlöse liegt. Das heißt, schon ein deutlicher Abschlag besteht. Ein einfaches Weiter so in den gleichen Strukturen ist damit also wahrscheinlich nicht möglich, weil die meisten Krankenhäuser, die ich kenne, haben im ambulanten Operieren keine Margen von 60-70%. Aber es ist ja auch genau nicht die Idee dahinter. Wir wollen ja nicht die gleichen Strukturen weiterfinanzieren, sondern wir wollen eine Weiterentwicklung am Bedarf gerechter Versorgung. Und dafür ist dieses Hybrid-DRG-System sicherlich extrem sinnvoll. In der Praxis kann das dann beispielsweise heißen, Strukturen aufbrechen, Strukturen neu bauen aus Sicht der Krankenhäuser, dass wir zum Beispiel Klinik-MVZs noch stärker etablieren, dass wir ambulante OP-Zentren weiter ausbauen mit Same-Day-Surgeries und solchen Geschichten und auf Seiten der niedergelassenen Ärzte auch eine Erweiterung des Leistungsspektrums sehend in Richtung mehrer und größerer und elaborierterer Strukturen. Was das genau heißen kann, möchte ich jetzt gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil gerade das auf diesem Bereich der neuen Versorgungsform relativ stark abspielt. Und hier können Hybrid-DRGs und ähnliche Vergütungsmodelle diese im Koalitionsvertrag ja festgelegten und geforderten intersektoralen Versorgungsmodelle sehr gut unterstützen. Wir von Oberende, federführend an meinem Kollegen Andreas Schmid, haben da mal ein Modell entwickelt, das sich intersektorale Gesundheitszentren nennt und eben genau in diese Kerbe reinschlägt. Was man sich darunter vorstellen kann, ist ganz praktisch, dass wir hier ein Gebäude haben, in dem niedergelassene Ärzte sind, beispielsweise Internisten, Chirurgen und viele andere Fachbereiche, die man dann eben in der Region benötigt. Angeschlossen können dann auch Physiotherapeuten, Logopäden und solche weiteren Gewerke sein. Und angegliedert in diesem Gebäude ist eben auch eine Bettenstation, was wir dann als erweiterte ambulante Versorgung bezeichnen. Diese Bettenstation wird 24 Stunden von Pflegekräften betreut und kann dann genau eine Ergänzung für diese Kleinkrankenhausstandorte sein, die eventuell geschlossen werden, wo Patienten liegen, die keine besonders komplexen Fälle haben, die aber eine vielleicht soziale Indikation haben, weswegen sie stationär aufgenommen werden müssen, die relativ intensiv überwacht werden müssen. Und aktuell ist es eben so, dass alle sagen, das ist eine super Idee, im Koalitionsvertrag steht es drin, nur aktuell fehlt eben noch die Vergütung und diese Hybrid-DRGs und diese ambulante Leistung, dieser ambulante Leistungskatalog kann eben genau das leisten im Idealfall. Im Gutachten, was jetzt vor 2 Wochen rausgekommen ist, was wir zusammen mit dem Universitätsklinikum Tübingen für die Kassenärztliche Bundesvereinigung geschrieben haben, haben wir uns dann auch mal angeschaut, wie kann das denn ökonomisch aussehen? Also wenn wir jetzt so ein IGZ haben, so ein integriertes intersektorales Gesundheitszentrum, wo wir sagen, wir behandeln eben dieses Patientenspektrum, was nicht zwingend eine vollstationäre Versorgung braucht, dann können wir zum einen eine hochwertig wohnortnahe Versorgung leisten, das haben wir jetzt ja schon gesagt, und zum anderen, und da haben wir mal eine Berechnung angestellt, haben wir ungefähr 25% niedrigere Kosten als bei einer normalen akut stationären Versorgung im Krankenhaus. Das heißt, hier ist ein enormes Potenzial da, Kosten einzusparen und gleichzeitig eine hochwertige Versorgung aufrechtzuerhalten, weil, und da muss man sich ja auch, dessen muss man sich ja auch bewusst sein, diese kleinen Krankenhausstandorte sind gefährdet durch die, wie wir eingangs ja besprochen haben, angespannte Finanzierungslage. Und was wir alle natürlich nicht wollen, ist ein ersatzloses Wegfallen, eine ersatzlose Schließung, sondern wir wollen den Bedarf, der ja da ist, in der Region befriedigen und erfüllen. Und da können solche intersektoralen Modelle, ob sie jetzt IGZ oder anders heißen, wenn denn die Vergütung kommt, aus meiner Sicht extrem sinnvoll sein.
Werfen wir doch nur noch einen etwas weiteren Blick in die Zukunft. Und zwar, welches Potenzial steckt hinter Value-Based Healthcare und was könnte der Ansatz leisten?
Ja, natürlich Value-Based Healthcare, das Thema seit Jahren, hochinteressant, hochrelevant. Tatsächlich gibt es das ja schon seit rund, also seit ungefähr 2006, als Michael Porter und Elizabeth Tysburg in ihrem ersten Buch darüber gesprochen haben und dieses Modell der Value-Based Healthcare eben mal dargelegt haben. Und Ausgangspunkt der Überlegung waren genau die Probleme, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Wir haben im Gesundheitswesen hohe und weiter steigende Kosten und wir haben ein Vergütungssystem, das sich primär an der Leistungsmenge, also an dem Input, was geben wir rein, orientiert und weniger an der Qualität, also was kommt hinten raus, orientiert. Und die Idee von Porter war dann, weg von Volume zu gehen, also weg von der Leistungsmenge und hin zu Value. Und Value definiert er dabei als erzielten Outcome je bezahltem Dollar respektive Euro. Was jetzt erstmal grundsätzlich, wenn man es so betrachtet, keine wahnsinnig neue Idee ist, das entspricht relativ genau diesem ökonomischen Prinzip, über das ich ja eingangs schon gesprochen habe. Also wir wollen einen möglichst effizienten, möglichst rationalen Einsatz von knappen Ressourcen und damit ein gewisses Ergebnis erzielen. Porter geht allerdings noch ein bisschen weiter und beschreibt Outcomes hier nicht nur als isolierte Effekte, als Mortalitätsraten, Gelenksbeweglichkeit oder solche Sachen, sondern als multidimensionale Konstrukte, wo der Patient im Mittelpunkt steht. Und das bedeutet, dass zum einen, dass wir Qualität nicht nur punktuell messen, sondern im Längsschnitt messen. Das heißt, das können zum Teil Erfassungen über die stationäre Behandlung hinaus, die Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre lang den Status und die Gesundheit des Patienten erfassen und bewerten sein. Und das ist eben, wie gesagt, multifaktoriell. Das heißt, hier können ganz viele verschiedene Faktoren mit reinspielen, wie der funktionelle Status des Patienten, seine Zufriedenheit oder auch unerwünschte Nebeneffekte. Dass man hier ein deutlich umfassenderes und deutlich patientenzentrierteres Bild eines Outcomes bekommen kann. Porter hat darüber hinaus auch mit Ziel, diesen Value zu erreichen, ein ganz umfassendes Versorgungsmodell entwickelt, wo es eben darum geht, spezialisierte Versorgungszentren zu etablieren, multiprofessionelle Teams zu etablieren, Telemedizin mit einzubeziehen, das Ganze mit einer outcome- und leistungsorientierten Vergütung zu versehen. Aber eben schon alleine die Idee, Outcomes zu definieren und umfassend zu messen, ist ein wahnsinnig und hochrelevanter Aspekt, weil dadurch setzt, wie er es nennt, ein Virtuous Cycle of Care ein, was man auf Deutsch wahrscheinlich mit einer Art Positivkreislauf übersetzen kann. Und was hier passiert ist, dass wir Leistung und Ergebnis eben miteinander verbinden, wodurch Lerneffekte einsetzen können, wodurch eben auch ein Wettbewerb um bessere Leistung, weil wir es jetzt eben transparent Wissen einsetzen können und im Endeffekt bessere Qualität entsteht. Wenn man das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer, ein bisschen naheliegender formuliert, ist sicherlich die Martini-Klinik am UKE so das Paradebeispiel in Deutschland für einen Value-Based Healthcare-Ansatz. Und hier wird im Bereich der Prostatachirurgie damit gearbeitet. Was passiert oder was haben die gemacht in der Martini-Klinik? Eben genau Besagtes. Es wurden Patienten vor der Behandlung mit einem Fragebogen sehr ausführlich assessed oder erfasst. Dieser Fragebogen wurde auch nach der Behandlung und auch relativ lange nach dem stationären Aufenthalt durchgeführt und befragt. Es wurden Peer-Reviews durchgeführt. Es wurden Ergebnisse und Outcomes gemessen. Also was ist denn jetzt bei dieser Behandlung am Ende des Tages dabei rausgekommen? Und das Ganze wurde immer wieder, wie gesagt, in Peer-Gruppen diskutiert, evaluiert und es ist dann tatsächlich so ein Wettbewerb um immer bessere Leistung und immer bessere Qualität ins Rollen gekommen und dessen Ergebnis dann, wenn man sich die Ergebnisse der Martini-Klinik anschaut, kann man das nur so bestätigen, extrem gute Outcomes, extrem gute Ergebnisse hinsichtlich der Behandlung bestehen und das Ganze zu doch deutlich unterdurchschnittlichen Kosten. So dass man sagen kann, Value-Based Healthcare, wenn es richtig eingesetzt und implementiert wird, ist ein wahnsinnig leistungsfähiges Instrument, ein wahnsinnig leistungsfähiger Ansatz, gerade vor dem Hintergrund der Probleme, die wir haben, steigende Kosten, zum Teil unzureichende Qualität und unzureichende Transparenz. Die Frage ist jetzt allerdings, wenn es jetzt dieses Value-Konzept ja mittlerweile schon seit 16 Jahren gibt, warum haben wir es denn immer noch nicht in der Regelversorgung in Deutschland? Und das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass schon diese einfache Messung von Ergebnisqualität, also wir beziehen uns nur auf einen Ergebnisindikator, sehr herausfordernd ist. Das Krankenhausstrukturgesetz im Jahr 2016 wollte ja genau das auf kollektivvertraglicher Ebene erreichen. Das heißt, wir wollten Krankenhäuser einen Qualitätszuschlag geben für gute Qualität oder eben einen Abschlag für schlechte Qualität. Bekanntermaßen ist das jetzt nie in die Umsetzung gekommen. Eben genau aus dem Grund, dass diese Definition und Bestimmung und Messung von Ergebnisqualität extrem herausfordernd ist. Die Idee lebt allerdings weiter in den Qualitätsverträgen nach § 110a SGB V. Und was da passiert ist, dass das Ganze vereinfacht gesagt vielleicht eine Stufe tiefer jetzt angesiedelt ist. Das heißt, Krankenhäuser können mit Krankenkassen auf selektivvertraglicher Ebene jetzt Qualitätsverträge vereinbaren für bestimmte Indikationsbereiche und dann eben Qualitätskriterien festlegen, anhand die Vergütung dann anhand die Leistung bemessen oder die Qualität der Leistung bemessen werden soll und sich daran eben auch die Qualität festmacht. Das Ganze läuft noch bis zum Jahr 2023 und sieht aktuell wirklich sehr vielversprechend aus, sodass man hier sagen kann, oder als Lessons learned vielleicht für Deutschland mitnehmen kann, dass dieser Top-Down-Ansatz, wir definieren Qualitätsindikatoren für alle gleich, nicht ideal ist oder nicht ideal funktionieren wird, sondern eher bottom-up zu denken ist, dass die Leistungserbringer vor Ort sich überlegen sollen, was sind denn Outcomes, was sind Ergebnisse, die wir haben wollen, was beschäftigt den Patienten, was ist dem Patienten wichtig und daran machen wir dann Qualität fest und daran machen wir dann auch die Vergütung fest. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, wie gesagt, Value-Based Healthcare, Value-Projekte extrem sinnvoll sind, eine extrem gute Chance haben, die Probleme, die wir aktuell haben, in Zukunft zumindest zum Teil zu beseitigen und anzugehen. Wir allerdings uns noch ein bisschen genauer klar werden müssen, wie wir denn dahin kommen wollen. Das heißt, wie wird Qualitätsmessung ausgestaltet und wie kann sowas auch auf vielleicht über der selektivvertraglichen Ebene hinaus in den Versorgungsalltag kommen.
Wir haben jetzt ganz viel über Behandlungsqualität gesprochen und als letzten Punkt habe ich jetzt noch ein kleines provokantes Statement für Sie und zwar, sollten besser Mediziner oder Ökonomen die Leitung in Krankenhäusern übernehmen?
Das ist natürlich eine Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich mich im Rahmen meiner Promotion mit dem Thema beschäftigt habe, da auch mal eine empirische Untersuchung dazu durchgeführt habe. Vielleicht mal kurz die Eckdaten und dann die Ergebnisse, was dabei rausgekommen ist. Die Frage, um die es dann im Kern ging, war, welchen Einfluss die Ausbildungsart eines Krankenhausgeschäftsführers auf den wirtschaftlichen Erfolg und auf die Behandlungsqualität der jeweiligen Klinik hat. Einbezogen haben wir dann die Untersuchung knapp 400 Krankenhäuser in Deutschland und es ist mittlerweile, oder es ist nicht mittlerweile, es ist immer noch weltweit die größte Untersuchung zu diesem Themengebiet. Und rausgekommen ist erstmal wenig überraschend, dass Krankenhäuser, die von Ökonomen geleitet werden, eine bessere finanzielle Leistung erzielen, im Sinne von besseren Gewinnmargen, was ja erstmal erwartungsgemäß ist. Genauso erwartungsgemäß, würde ich mal sagen, ist auch das Ergebnis, dass von Medizinern geleitete Einrichtungen eine bessere Ergebnisqualität erzielt haben in der Untersuchung, etwa im Sinne von einer geringeren Mortalität nach einer Pneumonie. Was aber durchaus interessant ist, dass die Prozessqualität, also sowas wie Leitlinientreue, präoperative Wartezeiten, da waren hingegen wieder die Ökonomen besser. Was zum einen sicherlich auf der einen Seite einleuchtend ist, weil man sagt, das ist ja schon irgendwie so das Kernelement der ökonomischen Ausbildung, effizient Prozesse, effizient arbeiten und uns an den Standard Operating Procedures, die es daneben gibt, zu halten. Trotzdem muss man sagen, hängt ja Prozessqualität schon auch mit Ergebnisqualität zusammen. Der Zusammenhang ist ja in der Literatur immer noch so ein bisschen kontrovers diskutiert, sodass eine gute Prozessqualität zumindest ja auch ein Hinweis darauf sein kann, dass auch die Ergebnisqualität in anderen Bereichen vielleicht vorteilhaft beeinflusst wird. Demgegenüber, und das ist auch wieder sehr interessant in dieser Gemengelage, ist allerdings die Patientenzufriedenheit in Häusern, die einen Mediziner im Vorsitz haben, deutlich höher. Jetzt natürlich dann wieder die Frage, wie kommt das zustande? Wir haben zum einen klar bessere Ergebnisqualität, das ist natürlich irgendwo naheliegend, aber wir haben auch kürzere Wartezeiten, effizientere Prozesse, was Patienten ja auch wahrnehmen und was ja auch ein Punkt ist, der Patientenzufriedenheit positiv beeinflusst. Das ist aber zumindest in unserer Untersuchung nicht eingetreten. Hier waren, wie gesagt, die Mediziner oder medizinisch geleitete Häuser, die mit besserer Patientenzufriedenheit. Und mögliche Ansatzpunkte, warum das so ist, könnten beispielsweise sein, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und dadurch auch eben die Patienten zufriedener sind, dass es einen stärkeren Fokus auf weiche Faktoren liegt. Also wie fühlt man sich in der Behandlung? Wie wird man als Patient im Krankenhaus wahrgenommen? Aber das sind alles nur Mutmaßungen. Wir wissen das noch nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es hier sehr interessante Ansatzpunkte aus den Daten heraus gibt. Und im Kern, oder warum mich dieses Thema überhaupt so umtreibt, in den letzten Jahren umtrieben hat, war weniger die Sache, wer ist denn jetzt besser? Sind Ökonomen oder Mediziner besser? Sondern eher, was können wir denn voneinander lernen? Und gerade vor diesem Hintergrund der Value-Based Healthcare, wie können wir zum einen die Qualität verbessern? Wie können wir das Ganze zu möglichst geringen Kosten darstellen? Und wie gesagt, ich möchte da eben eher auf diese Kompetenzperspektive abstellen. Also was kann der eine besser, was kann der andere vielleicht besser und wie können wir es so vermitteln, dass es am Ende des Tages alle besser können sozusagen. Und da gibt es auch mittlerweile ganz interessante Ansätze dazu, wie Kompetenzen vermittelt werden können. Ich bin beispielsweise auch in einem Startup mit engagiert, der Klinik Management Akademie, wo wir eben genau sowas machen, wo wir durch Micro-Learnings, also durch sehr kurze digitale Lerneinheiten, versuchen, Medizinern betriebswirtschaftliche Kompetenzen so ein bisschen näher zu bringen, zu vermitteln, um sie gerade von dieser Seite heraus Ökonomie zu Medizin die Brücke zu schlagen. Aber auch andersrum ist es natürlich total wichtig, sodass wir am Ende des Tages kein Gegeneinander haben, sondern ein Miteinander, weil ich glaube, wir wollen alle dasselbe erreichen. Wir wollen eine sehr gute Patientenversorgung, sind aber eben auch damit konfrontiert, dass diese Mittel leider im Gesundheitswesen knapp sind und wir damit haushalten müssen, was wir haben.
Ja, lieber Herr Kaiser, vielen Dank für Ihre Einordnungen. Zum Abschluss würden wir sehr gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Expertentipp mit auf den Weg geben, beispielsweise den Sie auch Ihren Studierenden gerne ans Herz legen.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich möchte vielleicht mein Eingangsstatement dann nochmal aufwerfen und gerade vor dem Hintergrund, was wir jetzt ja in der letzten guten halben Stunde besprochen haben, haben wir schon gesehen, dass es nicht die eine richtige Meinung im Gesundheitswesen gibt. Deswegen diese offene Geisteshaltung, diese Idee, nicht nur den eigenen Standpunkt zu vertreten, sondern gerade vor diesem Hintergrund oder diesem zum Teil doch immer noch bestehenden Konflikt Medizin und Ökonomie offen zu sein für andere Argumente, offen zu sein für die andere Perspektive und am Ende des Tages nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir wollen doch eigentlich alle das Gleiche. Wir wollen ein möglichst gutes Gesundheitssystem, eine möglichst gute Patientenversorgung haben. Und da muss man manchmal eben auch von seinen eingetretenen Wegen, eingetretenen Pfaden abweichen und auch mal andere Wege gehen und auch andere Perspektiven akzeptieren und mit einbeziehen.
Lieber Herr Kaiser, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über den anhaltenden Trend der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.